Da war ich gestern und fand es so cool einfach. Deswegen habe ich gedacht, heute starte ich mit schön bist du da, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist fit heute Morgen. Ich hoffe, nicht zu hungrig, wenn du schon fastest. Noch einigermaßen fokussiert. Ganz kurzes Stimmungsbild, ist schon jemand am Fasten? Ja, so eins, zwei, drei, paar Hände, sehr gut. Freue ich mich. Ich freue mich unfassbar, dass wir das heute machen. Wirklich, ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, ob du in der vollen Sicherheit und der Bewusstheit gehst, was das alles bedeutet. Und was da für eine Schlagkraft dahinter ist. Und was für eine Einheit das darstellt, dass wir nicht nur fasten, sondern auch beten gemeinsam. Dass wir sagen, wir haben eine Agenda, wir beten dafür als Gemeinde. Das ist was Wunderbares. Und ich habe irgendwie in dem Kontext ein Zitat gefunden von Spurgeon, einer der Theologen, englischer Theologe, und der sagt: Unsere Fasten- und Gebetszeiten sind in der Tat große Tage. Heute ist ein großer Tag. Nie steht das Himmelstor weiter offen. Nie sind unsere Herzen der Herrlichkeit näher als dann. Und das ist mein Anliegen für heute, wenn wir beten, wenn wir fasten, dass wir in dem Bewusstsein gehen, dass wir in der Sicherheit gehen. Und ich möchte das glauben und ich bin überzeugt davon. Ich habe das überlebt. Ich hatte Zeiten in meinem Leben erlebt. Ich habe Menschen erlebt, die gefastet haben, die gebetet haben und es sind wunderbare Dinge passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber unser erstes Kind Eli, da hat 6 Wochen davor noch der Arzt gesagt, sie werden keine Kinder kriegen können. Und es ist dem Ge der Arzt, der zwei unterschiedliche Ärzte sagen, ihr kriegt kein Kind. Niemals. Da muss man langen Weg und viel und Ding. Meine Frau in so einer Überzeugung gebetet. Wir waren zum Erstgespräch in der Kinderwunschklinik, nur um zu sehen, was gibt's alles. Und sie wird untersucht und sie sagt, ja, sie brauchen hier nicht mehr hinkommen, sie sind schwanger. 6 Wochen später. Das passiert, ich bin überzeugt, ich erlebe das real. Und ich weiß, es ist schwierig. Wir haben manchmal Gebete und wir stehen wo an und wir sehnen uns Durchbrüche. Und wir erleben sie nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass Gebet verändert und das Fasten verändert. Und wenn wir heute beten und fasten, dann lasst uns das mit einer Überzeugung tun. Nicht damit wir es abhaken auf unserer geistlichen Agenda. Ja, und jetzt habe ich auch mal gefastet, das ist auch gut, steht ja in der Bibel irgendwo so und auch gebetet und so. Nee, super, wenn du dabei bist und wenn du noch nichts davon gehört hast bis heute Morgen, dann lade ich dich ein, sei spontan dabei. Das geht super. Gut, wir starten rein. Kurz, um dich abzuholen, was haben wir die letzten Wochen gemacht? Sonntag 3, ich verspreche es euch, nächsten Sonntag bin ich nicht mehr dran. Und wir hatten einen riesen Umschlag, Rundumschlag beim Hebräer. Wir hatten letzte Woche die letzten wichtigen Ermahnungen. Wir hatten die zwei Berge, Zion und Sinai, Gesetz und Gnade. Wir hatten es von unerschütterlichen Dingen. Dinge, die nicht zusammenfallen, die überstehen werden. Und ihr konntet euch das letzte Mal entscheiden, und das habe ich voll ernst gemeint, wollt ihr intensiv eine Runde zweites Kommen Jesu oder ein anderes Thema? Und ihr habt euch entschieden für ein anderes Thema. Und ich freue mich. Ich glaube, es wird richtig gut und wir sprechen heute über wie einen Gegensatz. Zwei Dinge, die für mich zusammenpassen und die so viel auslösen, aber die irgendwie komisch wirken. Und zwar über Fasten und ein Hochzeitsmahl. Ich habe letzte Woche über was gepredigt und hatte ein Bild mitgebracht und das war das Bild der Stadt Zion. Und ich mag diese bildhafte Sprache in der Offenbarung. Ich mag das, wenn vor meinem inneren Auge der Bibeltext wie ein Bild wird. Und da habe ich den Vers gebracht und ich lese ihn ganz kurz. Da steht nämlich, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommend bereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und dann passiert mehreres weiter. Und ich habe dieses Bild so lieben gelernt in den letzten Wochen. Ich freue mich so daran. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Gott diese Stadt bereitet und sie kommt da runter und sie kommt uns entgegen und wir dürfen uns freuen. Offenbarung 21 am Ende. Und Gott sagt davor, ich mache alles neu. Ich mache die Dinge neu, die da sind. Neuer Himmel, neue Erde. Und die Liebe, die da mitschwingt. Ich gehe da auf in diesem Bild. Und da klingt aber ein anderes Bild an, das wir ganz oft im Neuen Testament oder öfter im Neuen Testament und in der Bibel generell haben. Und es findet sich in der Offenbarung nochmal und es findet sich in Epheser und Matthäus. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht. Das ist mein Hochzeitstag. Das bin ich, meine Frau. Ich habe es nicht dabei, damit ihr seht, wie gut wir aussahen, aber wir sahen fantastisch aus. Hier noch eins. Auch ich. Und meine Frau natürlich auch sehr schön, sehr hübsch. Und noch viel schöner geworden, finde ich persönlich. Ich will euch nicht zeigen, wie toll wir aussahen. Wirklich nicht. Auch wenn ich jetzt ein bisschen spaße. Sondern, zurück hier auf das hier. Sondern ich will euch zeigen oder ein Gefühl geben oder ein Verständnis geben, was so eine Hochzeit bedeutet, warum das so ein schönes Bild ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an seine eigene Hochzeit, die Aufregung und die Sehnsucht, dieses Gefühl, wie so bei einem Trichter, da wird es langsam fest, es wird verbindlich. Wir treffen Vorbereitungen, viele Gespräche, viel Zeit und wir sind in einer Phase, da träumen wir von dem, was kommen wird, was wir als Ehepaar erleben werden. Und in dieser Zeit, in diesen Monaten davor, ich bin kein Mensch, der sagt, das ist der beste Tag meines Lebens. Nicht, es war ein richtig schöner Tag, aber es gab auch coolere. Und auch in den Flitterwochen danach, so, da hatten wir irgendwie wie so dieses Gefühl von, okay, jetzt angekommen in diesem neuen Abschnitt. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ich weiß noch, ob du connecten kannst, wenn du noch nicht verheiratet bist oder auf deiner Hochzeit furchtbar war. Das passiert auch manchmal. Ich war auf einer Hochzeit, da gab es fast eine Schlägerei, so mit dem Wirt und so, war auch wild. Aber es ist wie so eine lange Sehnsucht, die sich erfüllt. Das ist wie, wenn du auf deinen Schulabschluss hinarbeitest, ganz, ganz lang und du arbeitest und du leidest und du wartest und du arbeitest und du sehnst. Und dann hast du dieses Zeugnis in den Händen und umarmst deine Schulkameraden und deine Freunde und deine Eltern, die mitgelitten haben oder und fällst ihnen in die Arme und du merkst so, boah, angekommen. Oder du triffst Freunde nach einer langen Zeit wieder, wo du im Ausland warst. Aber diese Zeit, sie ist besonders. Die Hochzeit ist besonders. Es erfüllt sich ein Versprechen. Mit der Verlobung, diese Absichtserklärung, es erfüllt sich jetzt was. Und dann kommt man dahin. Man hat dieses Mahl, man hat diese Freude. Und dieses Bild der Hochzeit im jüdischen Kontext, 7 Tage, Feier, Party, mit Tanz, mit Spielen, mit allem. Hier schauen wir uns jetzt zu diesen Hochzeiten, schauen wir uns ein paar Momente an. Und der erste Moment, er handelt von der Sehnsucht und vom Brautpaar, das zusammenkommt, steht in der Offenbarung. Wir lesen gemeinsam Offenbarung, falscher Vers, jetzt. 19, 7 bis 9. Halleluja! Freude! Gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Und jetzt in Klammern Einwurf: Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Klammer zu. Der Engel befahl mir, also dem Johannes, dem Schreiber: Schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Glücklich und Freude. Das ist ein Fest. Da ist Jubel. Da ist Trubel. Da ist Heiterkeit. Dieser Text, der steht am Ende der Offenbarung. Der Sieg ist errungen. Gott ist der Herrscher. Es ist viel passiert, sehr viel passiert. Das Gericht, es gab Verführung, es gab Ausharren, es gab Warten, es gab die Auferstehung der Toten. Es passiert unheimlich viel. Und die Gemeinde, sie wartet auf diesen Moment. Ich hatte es letzte Woche von dieser Stadt Zion und dieser entkommt, wenn wir uns ein Ziel vorstellen, diese Stadt, die kommt, darauf warten wir. Ziel, die Ewigkeit. Das ist ein anderer Blickwinkel, ein anderes Bild für diesen Berg Zion, der da kommt. Und es ist ein Freudenfest. Da wartet ein Freudenfest und da ist ein Gott, der herrliche und wunderbare und barmherzige und liebende und gütige und reine und heilige Gott. Und dieser Gott, er regiert alleine. Das heißt, alles steht unter seiner Herrschaft. Das bedeutet, nichts mehr steht nicht unter seiner Herrschaft. Nichts mehr hat nicht seinen Geschmack, seinen Geruch, seine Handschrift. Er macht alles neu. Ja, dieser Gott, er siegt. Und Jesus, dieses Lamm, er wartet auf diese Gemeinde, auf diese Braut. Und dieses in Klammern, das ist ein bisschen komisch übersetzt in der Übersetzung, aber Paulus meint das Gleiche, wenn er darüber spricht, wie diese Braut zu ihm kommt. In Epheser 5 steht nämlich, und wie die Gemeinde sich in Christus unterordnet, eigentlich geht es um Ehe, aber wir lesen jetzt mit dem Blickwinkel Brautpaar. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Damit dieses weißes Leinen passieren kann. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigten Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist Gottes Ziel. Das ist Gottes Ziel mit uns. Uns zu einer Braut zu machen, uns schön zu machen, uns hübsch zu machen, auch uns Männer, rausgeschmückt für dieses Event. Und Jesus hat das getan. Und ich weiß nicht, ob du das weißt und für dich erkannt oder beschlossen hast, aber dieses Angebot steht. Er ist gestorben für das du Teil dieser Braut werden kannst, dieser weltweiten, um uns zu heiligen, dass wir Teil dieser Stadt sein können. Dafür ist Jesus gestorben und dieses Angebot steht heute Morgen für dich. Wenn du Fragen hast, wie funktioniert das? Ich warte nach dem Gottesdienst und erkläre es dir in aller Ausführlichkeit, wie du nur willst. Wunderbar. Und ich muss aber an dieser Stelle was Irritierendes formulieren. Und zwar, je mehr ich diese Bilder bewege, umso mehr freue ich mich. Und ich habe eine ganz neue Freude entwickelt. Jetzt im Studieren und im Machen mit diesen Bildern umzugehen und das zu sehen und ich stelle es mir vor und es wird wunderbar. Aber in den letzten Wochen des intensiven Lesens und Bewegens, alles rund ums Ende dieser Welt, wie wir sie kennen, bin ich auch traurig geworden. Wegen dem Leid, wegen dem Verlust, wegen den Gefahren. Und ich glaube, ihr habt mein Herz die letzten Sonntage auch ein bisschen gespürt. Ich habe euch ein bisschen reinschauen lassen, wenn ich sage, ey, bleibt dran, achtet aufeinander. Komm, wir gehen den Weg gemeinsam, lasst uns da dranbleiben als Gemeinde. Und so umso aufmerksamer, jetzt mit diesem Blick, lese ich die Verse in Lukas, wo steht, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des alltäglichen Lebens gefangen nehmen. Spannende Kategorie, finde ich. Also ausschweifendes Leben, zu viel Wein und Sorgen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Das schwingt damit. Und ich lese diese Warnungen und ich lese dieses Ganze hier im Kontext der Endzeitrede Jesu. Und ich lese es wieder und ich will es nochmal verdeutlichen. Seid wachsam. Und hier steht, seid wachsam und betet, ohne nachzulassen. Und wir schauen uns nachher ein paar Stellen an und wir sehen immer dieses Beten, seid wachsam und manchmal ist da auch ein und fastet dabei. Ein gebetet und fastet. Und ich finde es spannend, wie wir hier wie so ein Weglassen, wie so ein Verzicht von etwas, wie so Fasten als Modell des Gegensatzes. Als Modell des Gegensatzes von ausschweifendem Leben. Ich faste. Ich faste auch Sorgen haben. Vielleicht als Lebensstil, aber ich verzichte auf was. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen. Und ich finde das so spannend, weil ich mir immer vorstellen, boah, wer kann das oder wer macht das, was bedeutet denn das? Muss ich ins Gebetshaus 24/7 beten, ohne nachzulassen, damit ich die Kraft habe, all dem zu entrinnen, damit ich dabei bleibe, damit ich dran bleibe? Und in der Vorbereitung für heute kam dieser Fastentag und ich verbinde es was. Ich verbinde es jetzt mit Fasten. Fasten und Gebet. Und zwar mit diesem Vers. Oder zwei Versen. Matthäus 9. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft und deine Jünger aber nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also es geht drum, und jetzt verbindet sich's gleich, ich muss nur kurz aushalten, es geht drum, dass die Jünger von Johannes, dem Täufer und auch die Pharisäer kommen und sagen, ey, wir fasten, aber irgendwie deine Jünger, der Matthäus und der Markus, Johannes, wie sie alle heißen, nee, einer nicht, Thaddäus, hieß einer, jetzt. Die fasten nicht, aber alle anderen fasten. Es ist ein tief verwurzelt in unserer Tradition, in unserer Religion, aber sie fasten nicht. Und dann benutzt Jesus wieder dieses Bild der Hochzeit. Warum sollen sie jetzt fasten, wo ich da bin? Warum jetzt? Jetzt, wo der Bräutigam da ist. Und was hier so mit Hochzeitsgäste übersetzt wird, kann man auch übersetzen mit Söhne des Brautgemachs. Das ist wie dem Bräutigam am nähestehendsten, unentbehrlichster Teil einer Hochzeitsgesellschaft. Also wirklich die Leute, die so eng mit dem Bräutigam sind, wie es nur geht. Warum sollen die fasten, wenn Jesus, der Bräutigam, das Lamm da ist? Sohn von jemand, Söhne des Brautgemachs, auch wir stehen unter seinem Herrschaftsbereich. Sohn von jemand sein bedeutet, ich bin Kind Gottes, ich bin unter dem Herrschaftsbereich Gottes. Und jetzt finde ich es so schön, weil da rauskommt, wenn wir Jesus haben, dann, wenn wir Jesus hier haben, dann werden sie nicht fasten, leiblich. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird er entrissen, steht es in anderen. Er wird nicht mehr, er ist nicht mehr da. Er ist von ihnen weggenommen. Und jetzt stellt euch das vor, wie ein wichtiger Teil dieser Hochzeit ist nicht mehr da. Das ist ein Beziehungsakt. Dann werden sie fasten. Es ist ein Trauerakt. Ich faste, sie werden fasten, weil da ein Trauer und eine Kummer ist. Und eine Sehnsucht. Da fehlt was. Und die Reaktion ist Fasten. Der Bräutigam, der eigentlich hier sein sollte, ist nicht da. Ich reagiere mit Fasten. Und wie oft sehne ich mich, und ich weiß nicht, wie oft du dich sehnst in deinem Leben, ich wünsche mir Jesus in Person, Fleisch und Blut, alles Wissen, Gott, Mensch, beides, so wie sie ihn erlebt haben, an meinem Esstisch. Ich wünsche ihn mir, weil ich es nicht aushalte. Weil ich Fragen habe, weil ich ungeduldig bin, weil ich wie eine Not habe und die muss ich mit einem Gegenüber klären. Mir fehlt eine Nähe. Mir fehlt jemand, der mir auf die Schulter klopft, mit einem übernatürlichen Schulterklopfen. Und das Fasten ist ein körperlicher, wenn wir sagen, wir verzichten auf Nahrung, ist ein körperlicher Ausdruck. Ein körperlicher Ausdruck dieser Sehnsucht, dieser Trauer. Gebet. Betet und fastet. Gebet ist eine Tat, eine Handlung, die auch das zum Ausdruck bringt. Ich sehne mich nach einer Beziehung zu einem Gott. Ich sehne mich nach einem Gespräch zu unserem Gott. Darum bete ich. Nicht, weil ich muss. Wir singen hier vorne keine Lieder, weil sie schön sind, auch wenn sie es sind. Wir singen hier vorne keine Lieder, damit der Gottesdienst eine Stunde dauert, weil sonst wäre es ja nach 45 Minuten vorbei. Nein. Wir singen auch das. Wir kommen vor Lob und Preis vor Gott, weil wir eine Sehnsucht haben und eine Verbindung suchen. Und wir fasten, weil wir traurig sind, dass er uns entrissen ist. Die Hochzeitsgesellschaft, der ein wichtiger Teil fehlt. Und ich denke mir, was wollen die Hochzeitsgäste denken? Eigentlich solltest du hier sein, du solltest mit mir lachen und tanzen und Freude haben. Und Geschichten erzählen. Und wir sollten Gemeinschaft haben. Aber du bist eben nicht da. Und ich sehne mich nach dir, Jesus. Ich sehne mich nach dir. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht. Jesus, ich sehne mich nach dir. Mir geht's so. Ich sehne mich nach deinem Reden in meinem Leben. Und ich sehne mich dass du herzhaft mit mir lachst. Und ich sehne mich nach deiner Anwesenheit. Und wenn wir fasten, dann ist das die Grundstimmung. Deswegen das Bild, das klingt da alles mit. Es ist wie eine Wolke, die mitkommt, wo wir sagen, okay, ich freue mich auf das, ich verstehe das. Da ist eine Verbindung da, ich sehe, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich verankert bin. Und jetzt faste ich. Und wie sieht das konkret aus? Was passiert da beim Fasten? Beim Fasten verändert sich der Fokus. Es wird weniger aufgenommen. Ganz natürlich, ich esse weniger. Manche Leute trinken nicht. Es gibt komplettes Fasten, also wirklich kein Essen, kein Trinken. Finden wir in der Bibel ein paar Mal, maximal 3 Tage wird so meist beschrieben, ist auch ungefähr so die Zeit, wo man überlebt, für euch zum Nachmachen. Dann gibt es normales Fasten, Essen bis zu 40 Tage kein Essen, Trinken. Und dann gibt es so ein Teilfasten, ein Teilverzicht, Danielfasten heißt es zum Beispiel, gibt es eine Methode wie so eine schmale Kost. Obst, Gemüse, es gibt Saftfasten und es gibt auch so ein Fasten so als Verzicht. Ich verzichte auf Süßigkeiten, ich verzichte auf Fernsehschauen, was auch immer. Und das ist ein geistliches Prinzip, das wir finden in der Bibel ganz oft. Wir haben richtig viele Beispiele, wo Fasten in direktem Zusammenhang steht mit einem Durchbruch, mit einer Erkenntnis, mit einer Klarheit, mit einer Vision, mit einer Prophetie, aber auch mit Trauer als Reaktion, mit Vorbereitung, Fasten mit Buße, Fasten mit Vollmacht, mit Aufgaben, mit Berufung, mit Entscheidungen. Ich liebe so in Daniel 9, fällt mir nur gerade ein, da gibt es diese Stelle, da ist er so traurig über, dass er weiß, wie lang Jerusalem noch untergehen wird oder noch brach liegt, 70 Jahre, glaube ich, wenn ich jetzt richtig erinnere. Und dann fastet er und ist traurig und so und dann hat er wie eine Vision und er hat wieder neuen Mut und neue Kraft und neue Klarheit, eine Offenbarung Gottes. Auch die Berufung, wenn jemand von einer Aufgabe steht, von Barnabas und Saulus, finde ich super schön, wenn wir, stell dir mal vor, wir würden als Gemeinde fasten, bevor wir jemand einsetzen in ein Amt. Da steht nämlich, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Okay, es gibt ein Werk, dazu werden sie berufen, die dienen und fasten davor und danach, steht wieder, da fasteten und beteten sie und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Wie cool wäre das, wenn wir das machen? Was gibt es unseren Leitern, den Menschen in Verantwortung, die auch wirklich in einer Herausforderung stehen für einen Push mit? Ich lese es in der Vorbereitung, ich denke mir, warum machen wir das nicht? Warum? Wie kommt es? Aber cool. Und Jesus ist es auch wichtig, das ist kein Thema, das wir sonst irgendwo finden, sondern Jesus packt es wie so in der Bergpredigt in so einen Dreiklang. Da geht es um Geben und dann geht es um Beten und dann geht es um Fasten. Aber nochmal, warum? Wie funktioniert das? Und ich habe noch ein paar Jahre vorher bei David eine Lösung gefunden. Da schreibt er: Ich aber legte das Trauergewand an, also ein Fasten aufgrund von Trauer, als sie krank waren. Ich beugte meine Seele mit Fasten und betete gesenkten Hauptes für sie. Was passiert beim Fasten? Praktisch, theologisch, geistlich. Er schreibt wie, ich beuge meine Seele. Die Seele, kurz zusammengefasst, ich weiß, großer Begriff, ganz viel dahinter, aber da steht Wille drin, da steckt Intellekt drin, da steckt Emotion drin, da stecken Gefühle drin. Und die Seele, die hat wie so, rein wörtlich den Sitz hier so am Hals. Da stellt der Jude sich sprachwörtlich die Seele vor. Da geht die Luft rein, da geht das Essen rein, da geht das Wasser rein, da nehmen wir auf. Und in dieser Seele, da ist mein Wille, mein Intellekt, meine Emotion. Und wenn der Psalmist dann sagt, ich beuge meine Seele, dann stelle ich mir das folgendermaßen vor. Ihr seht diesen Krug, stellt euch vor, ihr habt hier oben einen Deckel. Was ist da drin? Ein Tuch? Sagen wir es so. Stellvertretend für die Seele. Und ich sehe ein Tuch. Und ich sehe und ich glaube, dass ich als Christ, dass hier nicht nur meine Seele drin ist, sondern auch der Heilige Geist. Ich glaube, dass ein Teil Gottes in mir wohnt. Was tue ich beim Fasten? Ich beuge meine Seele. Das bedeutet, ich entziehe ihr Hauptnahrungsmittel. Und für alle, die länger fasten, die werden merken, was da alles hochkommt, von was sich deine Seele so ernährt. Und hier schön, ich keinen Quatsch mache. Und ich beuge meine Seele und es wird was klar. Meine Seele ist noch immer drin. Aber ich sehe klarer die Luft, den Geist. Ich sehe klarer, was hier passiert. Eine Seele, ich beuge meine Seele, bedeutet, ich erniedrige sie, ich entziehe ihr. Ich entscheide mich meiner Seele, Dinge zu entziehen. In Essen drückt sich's aus, in anderen Dingen. Und was dadurch irgendwie gedrückt wird und gequetscht wird und eine Rangordnung kriegt, macht uns offen und klarer. Und ich sehe deutlicher den Geist. Ich sehe deutlicher das, was Gott zu mir sagen möchte, das, was Gott mit mir sprechen möchte, das, was Gott auf dem Herzen hat, wo er mich hinberuft. Fasten macht Platz für das Hören auf den Geist Gottes. Die Seele wird leise und der Geist wird laut. Das passiert beim Fasten. Fasten ist ein Verstärker. Er verstärkt es. Das, was ihr reinkippt beim Fasten, das wird verstärkt. Achtet auf den Input, wenn ihr in dieser Situation seid. Und was du dich füllst, das hat Auswirkungen auf den Erfolg. Ich kann das hier füllen mit Netflix, kein Problem. Dann ist der Geist noch immer da. Und dann ist meine Seele vielleicht auch ein bisschen gedrückt, weil ich habe ihr gehungert. So, aber dann werde ich nicht klarer sehen in diesem Glas. Ich werde nicht deutlicher erkennen, was sich tut. Gebet und Fasten. Großer Punkt. Es ist nicht nur Fasten allein. Es ist immer Gebet und Fasten. In Gespür. Ich finde es super, dass wir diese Zettel haben. Ich finde es super, dass da Anliegen draufstehen. Konkret, wir beten, wir verbinden das. Und wenn ihr fastet, heute oder auch wann anders, ich ermutige euch, das länger als einen Tag am Stück auch zu machen, plant euch Zeiten mit Gott ein. Wenn es bei dir und deiner Familie möglich ist. Ich weiß, wir haben ein bisschen gespielt, wie machen wir das infrastrukturell? Bei uns in der Family, wenn wir beide fasten und unsere Kinder essen und wir wollen aber gleichzeitig irgendwie, cool ist dann, wenn man dann Zeit mit Gott hat, statt dem Essen, das ist irgendwie so praktisch. So, wie machen wir das? Lassen wir sie alleine? Na, schwierig. Aber schaut, dass ihr irgendwie Zeit mit Gott habt. Dass du die Zeit auch mit Gottes Wort füllen kannst. Dass du Zeiten der Ruhe und des Gebetes hast. Und ich komme zum Schluss. Ich darf dich ermutigen, dabei zu sein, auch wenn es spontan ist. Das Essen von heute hält sicher bis morgen. Sonntagsbraten am Montag, wann gibt's das schon? Aber im Ernst, ich bin überzeugt von der geistlichen Kraft des Fastens und des Gebets. Ich bin überzeugt davon und ich bete wirklich, dass diese Tage des Fastens und des Gebets uns nach vorne bringen werden. Im Sinne von näher zu Jesus. Mehr das spüren, mehr das hören, was Jesus will und ihn bewegt. Und mit diesem Bild im Kopf, diesem Hochzeitsmahl mit Jesus, mit dieser Sehnsucht nach dem Bräutigam, weil wir wissen, was uns da erwartet. Da ist ein Teil von diesem Puzzle, das fehlt irgendwie. Und wir freuen uns auf Jesus. Und damit möchte ich schließen und du darfst gerne aufstehen dazu, wenn wir jetzt gemeinsam beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen. Ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen. Ich danke dir, dass wir uns nochmal bewusst machen dürfen, dass du unter uns bist. Egal, ob wir fasten oder nicht. Egal, ob wir beten oder nicht. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe und deine Größe und deine Güte. Und ich bete, Jesus, dass das, was passiert in den Tagen mit unserem Gebet, dass wir beten dürfen mit deinem Geist, mit deiner Klarheit, deiner Weisheit auch, was wir beten, dass wir fasten dürfen, dass du uns die Kraft gibst, durchzuhalten, wenn wir irgendwie uns in Bedrängung fühlen, Jesus. Und ich danke dir für das, was passieren wird. Ich danke dir für das jetzt schon, für das, was du bis jetzt getan hast. Und ich bete, dass wirklich ein Aufbruch geschieht, ganz neu, und eine Sehnsucht neu geweckt wird und ein Hunger geweckt wird. Nicht nach Essen, sondern nach dir, nach dem Brot, das du gibst, Jesus. Und darum bete ich, und ich bete in Jesu Namen. Amen.